Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bomein-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es in der zweiten Monatsfolge zum Thema Mental Health um Sport, mentale Gesundheit und die Frage gehen, wie Sportler nicht nur körperlich, sondern auch psychisch leistungsfähig und gesund bleiben können. Und genau dafür habe ich mir einen passenden Gast eingeladen. Ich freue mich sehr, heute Dr. Benedikt Bratke bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Oberarzt für psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Münster und mit ihm möchte ich mich heute über das Thema psychische Belastungen, mentaler Druck und die Bedeutung von mentaler Stärke unterhalten und den Fragen nachgehen, wie wirken sich Belastungen auf die psychische Gesundheit aus und wo liegen da die Grenzen zu einer ungesunden Belastung? Und wie kann man mentale Stärke gezielt aufbauen? Genau darüber spreche ich heute mit jemandem, der sich aus medizinischer und klinischer Perspektive intensiv mit den Fragen beschäftigt. Das und noch vieles mehr gibt es in der heutigen Folge. Und los geht's!
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Benedikt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in unserem Podcast.
Ja, liebe Lene, ich freue mich auch sehr über die Einladung von euch und bin gespannt. Wir haben uns ja heute ein spannendes Thema ausgeschaut, was es dazu zu sagen gibt.
Genau, wir haben ganz viel zu besprechen und die Folge wollen wir auf jeden Fall auch im Rahmen von unserem Mental Health Month nochmal nutzen, um auf ganz viele wichtige Themen auch aufmerksam machen. Aber damit dich unsere Zuhörer da draußen erstmal kennenlernen, würde ich gerne zum Einstieg erstmal über deinen persönlichen Werdegang kurz sprechen. Du bist ja nicht nur jetzt Oberarzt an der Klinik für psychische Gesundheit UKM in Münster, sondern für viele der draußen ist es ja auch so ein großer Traum, Medizin zu studieren. Aber wie bist du schlussendlich eigentlich zu der Fachrichtung gekommen? Also wie bist du auch zur Arbeit im Bereich gerade psychischer Gesundheit und Interesse in Verbindung mit Psychiatrie, Psychotherapie und Leistungssport? Was hat da so dein Interesse geweckt?
Ja, also spannende Frage auf jeden Fall. Also zur Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit bin ich ja, wie du schon angedeutet hast, so ein Stück weit über mein Medizinstudium gekommen und letztlich, ich sag mal so, über die frühe Faszination für die Frage, was den Menschen denn eigentlich so ein Stück weit gesund hält, ne? Und das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und mich hat schon immer auch sehr früh interessiert, wie eng, ich sag jetzt mal so, Körper, Psyche, Verhalten und Leistungsfähigkeit eigentlich miteinander verbunden sind. Und deshalb war der Weg sozusagen in die Psychiatrie, Psychotherapie und auch in Teilen Neurologie für mich, sage ich mal, in meiner Entwicklung sehr, ich sag mal, naheliegend. Und wie du schon gerade gesagt hast, ich bin ja jetzt gerade als Oberarzt an der Uniklinik in Münster tätig und ja, ich erlebe quasi täglich, ne, wie zentral psychische Gesundheit für Lebensqualität, Belastbarkeit und Entwicklung einfach auch ist. Und gerade die Psychiatrie und Psychotherapie, das sind sicherlich Fächer, in denen man Menschen oft sehr ganzheitlich begleitet, sage ich mal, und das hat mich von Anfang an angesprochen. Und ich sag mal, mein Interesse an der Verbindung von Psychiatrie, Psychotherapie und Leistungssport wurde zusätzlich so ein Stück weit durch meinen eigenen, ich sag mal, sportlichen Hintergrund auch geweckt. Ich bin ein begeisterter, ja, ehemaliger Fußballer, aber auch Tennisspieler und Marathonläufer und kenne daher so Themen wie Belastungssteuerung, Motivation, Sportenthusiasmus und Regeneration auch, ich sag mal, so ein Stück weit auch aus eigener sportlicher Erfahrung, würde ich mal sagen. Und zur Sportpsychiatrie im engeren Sinne bin ich dann über die spezialisierte Ambulanz gekommen, die wir 2018 in unserem Haus gegründet haben. Und das wurde mir relativ schnell deutlich, dass so mentale Stärke, Emotionsregulation, Konzentration und der Umgang mit Krisen im Leistungssport oft genauso entscheidend sind wie das körperliche Training. Und genau diese Verbindung aus Medizin, Psychologie und so ein Stück weit Performance Management, das finde ich ganz besonders spannend. Und das hat mich immer so ein Stück weit jetzt an dem Fachgebiet der Sportpsychiatrie, sage ich mal, gereizt.
Sehr spannender Werdegang und auch so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, dass du das ja einmal hier auch geteilt hast. Wenn wir jetzt gerade auch über den Hochleistungssport reden und auch da den Stellenwert von mentaler Belastung ja heute nochmal so ein bisschen auch ins Zentrum von der Folge rücken wollen, denken ja viele zuerst an die körperliche Belastung. Aber natürlich spielt auch, wie du es gerade angesprochen hast, die mentale Gesundheit eine ganz große und auch wesentliche Rolle. Aus deiner Sicht, welcher Stellenwert würdest du denn sagen, haben psychische Belastung vor allem auch im Hochleistungsprofisport heute?
Ja, also psychische Belastungen haben im Hochleistungssport und im Profisport heute einen enorm hohen Stellenwert und einen wachsenden Stellenwert. Da muss man wirklich sagen, das hat vor allem mit, vier Gründen so ein Stück weit zu tun. Also Auf der einen Seite ist es so, der Sportler oder der Topathlet heute wird ja ganz anders beobachtet, als das früher noch der Fall war. Ne? Also es findet quasi eine Dauerbeobachtung durch Social Media einfach auch statt. Und früher muss man einfach sagen, die älteren Zuhörer, die werden so ein Stück weit erinnern, da endete die Kritik an einem Sportler häufig nach einem Spielbericht, ne? Oder nach der Sportschau, sage ich mal. Heute können Athleten rund um die Uhr, muss man sagen, über Plattformen wie Instagram, TikTok und X bewertet, beleidigt, aber auch gefeiert werden. Ne? Und es gibt schon erste Studien, die so ein Stück weit darauf hinweisen, dass durch diese ja, Zusammenhänge und diese ganzen unterschiedlichen Dauerbeobachtungsformen ja, Athleten zunehmend stark belastet sind und unter Stress, Angst und teilweise auch dann schneller Symptomen wie Burnout letztlich einfach auch leiden. Der zweite Grund ist sicherlich, dass wir gegenüber den Athleten höhere wirtschaftliche Erwartungen haben, als das früher noch der Fall war. Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, allein der europäische Männerfußball hat im letzten Jahr 38 Milliarden Euro Umsatz gemacht, der internationale Transfermarkt 13,8 Milliarden. Profisport ist deutlich stärker kommerzialisiert als früher. Ja. Da ist eine ganz andere Erwartungshaltung zum einen von Vereinen und Sponsoren, aber gleichzeitig sind Topathleten auch mittlerweile für ihre eigene persönliche Markenbildung verantwortlich, muss man sagen. Und das erzeugt natürlich zusätzlichen Druck. Man muss nicht nur Leistung bringen, man muss auch irgendwie öffentlich präsent sein und man muss Instagrammable bleiben oder vermarktbar einfach auch bleiben. Und gerade im US-Hochschulsport, der im Gegensatz zum deutschen Hochschulsport deutlich beliebter ist, ist es so, dass man in ersten Studien zeigen kann, dass diese Werbepflichten oder wie man neudeutsch sagt, Content Productions mittlerweile bei den Athleten auch ein großes Maß an Stress hervorrufen. Und insgesamt muss man natürlich sagen, dass es ja durch Smartphones, durch Kameras einfach auch weniger Privatsphäre gibt, weil alles nahezu dokumentiert wird. Egal, ob ich als Sportler in eine Formkrise gerate, Verletzungen erleide, private Beziehungen öffentlich ausgespielt werden, das ist sicherlich ein Punkt. Und was natürlich auch im Leben eines ja, Profisportlers zunehmend beobachtbar ist, ist die Verdichtung des Wettkampfkalenders. Ne? Also ich komme so ein bisschen aus dem Fußballbereich und da ist es so, da kann ich nur so sagen, dass das Patienten, das Mandanten halt deutlich mehr klagen über vermehrte Spiele, vermehrte Reisetätigkeit in diesem Zusammenhang und kürzere Erholungszeiten. Und das erhöht natürlich auch ganz entscheidend die körperliche und dann auch letztlich die psychische Belastung.
Du sprichst da ganz viele Perspektiven auch nochmal an, die du ja auch nochmal beleuchten kannst, nicht nur aus deinen sportlichen Erfahrungen und auch ja Erkenntnissen, die du bekommen hast, sondern auch nochmal jetzt als Arzt. Und trotzdem muss man sagen, auch wenn das in den letzten Jahren nochmal größer geworden ist, das Thema mentale Gesundheit, wird es noch immer ein Stück weit tabuisiert in unserer Gesellschaft. Ne? Und das ist auch noch ein Thema, was oftmals leider ja unterschätzt wird, was es auch für einen Stellenwert haben kann. Und da ist gerade dieser Einfluss von Social Media, der Öffentlichkeit nochmal als externer Druck auch nicht zu unterschätzen. Und auch gerade mit den Vergleichen und den Studien, die du da gebracht hast, die sprechen ja auch da leider so ein Stück weit für sich. Ja, absolut.
Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir oft erst dann etwas für unsere Gesundheit tun, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Denn genau hier wollen wir ansetzen und dich auf unseren Präventionskurs aufmerksam machen. Ein Angebot, das dich dabei unterstützt, frühzeitig für dich selbst zu sorgen. Der Kurs ist von der zentralen Prüfstelle zertifiziert und startet am 1. Juli entspannt im Online-Format, sodass du ganz bequem von zu Hause aus teilnehmen kannst. In 10 aufeinander aufbauenden Einheiten, immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr, dreht sich alles um dein Stress- und Ressourcenmanagement. Gemeinsam arbeiten wir an Themen wie Stressbewältigung, Resilienz, innere Balance und Selbstführung, also genau den Fähigkeiten, die dich im Alltag wirklich stärken. Und das Beste, bei regelmäßiger Teilnahme übernimmt deine Krankenkasse mindestens 80% der Kosten. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schau doch gerne vorbei auf www.spomind.de/prävention oder schreib uns direkt über unsere Kanäle. Du findest den Link auch einmal in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.
Musik. Dann würde ich nochmal gerne noch so ein Stück weitergehen. Du hast ja auch in deiner klinischen Arbeit wahnsinnig viel Kontakt mit Menschen, die auch unter starkem Druck stehen. Also welche psychischen Belastungen oder auch Symptome begegnen dir jetzt vor allem bei Athletinnen, Athleten besonders häufig? Sind das so eher typische Muster, zum Beispiel eher so nach Sportart, Leistungsniveau oder auch Karrierephase, die dir aufgefallen sind, die sich da vielleicht auch wiederholt gezeigt haben?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, in der Sportpsychiatrie begegnet einem ein bunter Blumenstrauß sozusagen an Symptomen. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ganz vorne muss man sagen, sind es die Angststörungen, die Angsterkrankungen, generalisiertes Angsterleben insgesamt. Was man relativ häufig im sportpsychiatrischen Kontext einfach auch sieht, ist die sogenannte Wettkampfangst und die damit verbundenen Versagensängste und am Ende des Tages auch generalisierte Zukunftsängste. Und das gilt vor allem in Sportarten wie Präzisions- und Individualsportarten, wie beispielsweise Touren, Tennis, Schießen. Da sehen wir das deutlich häufiger, dass es leistungsbezogene Angstphänomene gibt, weniger spezifisch auf Sportarten gemünzt, würde ich sagen, sind depressive Symptome, also wo Patienten wirklich über Symptome klagen, wie Antriebsmangel, Interessenverlust, Schlafstörungen, ein Gefühl der inneren Leere, besonders natürlich, wenn Verletzungen oder Karriereübergänge letztlich zu vermelden sind. Ein ganz wichtiger Punkt, und der ist sicherlich nochmal so ein Stück weit sportartspezifisch auch zu sehen, sind sicherlich die Essstörungen, also vor allem in ästhetischen, gewichtssensitiven und ausdauerorientierten Sportarten, also wie den Touren, dem Eiskunstlaufen, Ringen oder auch der Langstrecke. Da sehen wir sowas relativ häufig. Das lässt sich natürlich dadurch erklären, dass wenn ich die ganze Zeit innerhalb meiner Karriere daran gebunden bin, ein gewisses Gewicht zu halten oder vor dem Kampfrichter mit einem gewissen ästhetischen Eindruck zu erscheinen, dann liegt da natürlich die Gefahr nochmal deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung. Was wir relativ häufig, und das hatte ich gerade schon mal angedeutet, so ein Stück weit auch sehen, sind Burnout-ähnliche Zustände, also im Prinzip emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung, Leistungsabfall trotz hohem Leistungs- oder beziehungsweise Trainingsaufwandes und am Ende des Tages auch sehr häufig Identitätsprobleme. Also gerade im Nachwuchsleistungssport oder am Karriereende so ein Stück weit die Frage aufkommt, wer bin ich ohne meinen Sport? Und du sprachst gerade an, typische Muster je nach Karrierephase und die sind sicherlich zu verzeichnen. Ne? Also es gibt ja so am Anfang die sogenannte Nachwuchsphase, also da, wo es dann in die Leistungszentren letztlich auch geht und man merkt da dann schon ganz stark auch schon bei jungen Menschen einen ganz ausgeprägten Sinn für Perfektionismus, sage ich mal, und damit verbunden dann auch eine sehr große Angst vor Selektion, ne? Wenn es darum geht, dann jedes Jahr eine Stufe höher zu kommen, um dann am Ende des Tages in Profikader hineinzurücken. Ablöseprozesse vom Elternhaus, die in der Nachwuchsphase sicherlich ein Thema sind, wenn man dann sozusagen sein Elternhaus schon teilweise in jungen Jahren verlassen muss. In der Peakphase, also da in der Hochphase sozusagen der Karriere, da ist es wirklich so, dass dieser mediale Druck ein relevanter wird, dass man relativ häufig dann beobachtet, wie Profisportler darauf reagieren mit einem gewissen Selbstoptimierungszwang, so würde ich mal sagen, der am Ende zu chronischer Überlastung führt. Ganz entscheidend natürlich sind sogenannte Verletzungsphasen. Ne? Also wenn jetzt, wozu es nicht kommen soll, aber wenn es zu ihnen kommt, wir relativ häufig dann schon auch sehen, dass es dann depressive Reaktionen immer mal auch gibt, so ein Gefühl von Kontrollverlustigkeit und auch Existenzängste. Und am Ende des Tages nochmal eine ganz vulnerable Phase ist am Ende, so wie ich das gerade schon angedeutet habe, auch wirklich das Karriereende, ne? Wo es dann am Ende des Tages darum geht, zu schauen, wie baue ich mir mein Leben neu auf? Und da geraten dann Sportler, die, ich sag mal, ganz viel Zeit und ganz viel Herzblut in den Sport investiert haben, dann auch mal schnell in der Identitätskrise, in den Sinnverlust und vielleicht sogar auch in eine sogenannte Anpassungsstörung. Ne? Wenn es, wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, so ein bisschen um die Frage geht, wer bin ich ohne meinen Sport?
Das Identitätsproblem sprichst du auch was ganz Wesentliches an, aber auch die ganzen Störungen drumherum, die ja nicht nur mit Sport in Verbindung stehen, aber ich weiß nicht, ob da draußen es bewusst ist, aber mehr als jeder vierte Erwachsene erfüllt jährlich die Kriterien für eine psychische Störung in Deutschland. Und das ist ja auch oftmals, gerade bei psychischen Erkrankungen, ein Thema, was man jetzt nicht wie einen Beinbruch sieht, aber was trotzdem mindestens genauso ja relevant auch irgendwie nach außen nicht nur dargestellt werden sollte, auch ernst genommen werden sollte. Und da ist natürlich auch, wie du angesprochen hast, ein ganz zentrales Thema, gerade wenn man auch im jungen Alter oder auch über mehrere Jahre dann einen Sport hinweg betreibt, im Leistungssportbereich, dann dieser permanente Leistungsdruck, unter dem man sich irgendwo auch begibt, der auch immer wieder ja einen an seine Grenzen bringt, man immer wieder lernen muss, auch damit umzugehen, ein ganz, ganz präsenter, was man, denke ich, auch noch nie so richtig so ausgelernt hat, sondern immer noch ein Stück weit mit den Erfahrungen auch nochmal schauen kann, okay, gerade mit medialem Einfluss vielleicht dann auch über die Jahre hinzu, wie gehe ich vielleicht da auch am besten noch damit um? Was würdest du denn sagen, wie wirken sich da auch vielleicht die Erwartungen vom Umfeld, also sei es jetzt die Trainer, wir haben angesprochen, auch schon ganz großen Einfluss die Medien, aber vielleicht auch die Athleten auf sich selbst, auf ihre psychische Gesundheit aus.
Also ein ganz zentraler Punkt, den du da gerade ansprichst. Ne? Also ich würde mal sagen, der Leistungsdruck, der entsteht so insgesamt aus vier Hauptquellen, so würde ich mal sagen. Ne? Auf der einen Seite sind es die Trainererwartungen, die natürlich einen Athleten sehr stark einfach auch belasten können. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Verbands- und Kaderstrukturen, ne? Nämlich immer auch mit der Frage verbunden, ne? Spiele ich regelmäßig im Team, werde ich rausrotiert, sitze ich auf der Bank, das erzeugt einen großen Leistungsdruck. Dann haben wir natürlich so die dritte Säule, das ist dann nochmal so Medien und jetzt mittlerweile auch die Öffentlichkeitsarbeit, die da unheimlich ins Konto schlägt, aber ich würde fast als vierte Säule und vielleicht als die entscheidendste Säule die Selbsterwartung auch irgendwo nennen. Also oft sind es die Selbsterwartungen, die am stärksten wirken. Und gerade bei jungen Sportlern, aufstrebenden Sportlern ist es häufig zu beobachten, dass ein sogenannter internalisierter Perfektionismus ein ganz zentraler Risikofaktor ist. Ne? Also viele Athleten entwickeln eine starke leistungsabhängige Selbstwertregulation, ne? Und so ein Stück weit den Glaubenssatz, naja, ich bin nur etwas wert, wenn ich gewinne. Und da müssen wir schon teilweise ganz genau hingucken, ja, wann da im Prinzip dann auch der Bogen überreizt ist. Da gibt es dann gewisse Warnzeichen, so will ich mal sagen, wie persistierende Schlafstörungen, wie Freudlosigkeit trotz Erfolg, wie vielleicht auch ein Zynismus und eine emotionale Taubheit, obwohl man gewinnt. Oder wiederholte Verletzungen bei Übertraining und da schrillen dann in der Sportpsychiatrie so ein Stück weit die Alarmglocken, wo man dann sagen muss, da muss man dann auch wirklich medizinisch tätig werden.
Und das ist genau dann der Punkt, wo das ja auch abzugrenzen gilt, wann ist eine Belastung noch ein Stück weit gesund, wo man auch mit einem Leistungsdruck irgendwann lernt, auch gesund umzugehen und wann fängt es denn an, gesundheitlich dann auch vielleicht kritisch zu werden, wo du dann auch zum Einsatz kommst und deine Kollegen. Dann würde ich auch genau da nochmal ansetzen und weitergehen, nämlich zum Begriff mentale Stärke. Das ist ja auch gerade im Sportbereich, aber auch darüber hinaus, verbunden auch mit Resilienz, ein sehr häufig verwendeter Begriff. Was würdest du denn sagen, wie würdest du so ein Stück weit die mentale Stärke aus medizinisch-psychologischer Sicht vielleicht auch beschreiben und wo liegt jetzt auch vielleicht da der Unterschied zwischen gesunder mentaler Stärke und einem ungesunden aushalten und vielleicht auch ein Stück weit über die eigenen Grenzen gehen?
Also einen ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil vieles dreht sich einfach im Sport, in der Sportpsychiatrie, aber auch in der Sportpsychologie, die man da so ein Stück weit von abgrenzen muss, um das Thema mentale Stärke. Und ich habe immer so ein Stück weit das Gefühl, dass die mentale Stärke häufig missverstanden wird. Die mentale Stärke ganz häufig so ein Stück weit gleichgesetzt wird mit der Fähigkeit, aushalten zu können und irgendwie zu ertragen. Und aus meiner Ansicht beziehungsweise aus der medizinischen Sicht bedeutet sie jedoch vielmehr die Fähigkeit, ich sag mal, unter Druck flexibel, selbstreguliert und wirklich gesund leistungsfähig zu bleiben. Ja, ein mental gesunder Athlet, der zeichnet sich dadurch aus, dass er Emotionen gut regulieren kann, dass er realistische Selbstwahrnehmung an eigene Ziele auch einfach legen kann, dass er erholungsfähig ist, dass er eine strategische Regeneration einfach auch betreiben kann und dass er im Zweifel auch ein Hilfesucheverhalten dann an den Tag legt, wenn er merkt, es wird irgendwie auch zu viel. Und das muss man abgrenzen von Menschen und Athleten, die in der Selbstüberforderung leben. Ja, also die letztlich dadurch häufig gekennzeichnet sind, dass sie körperliche oder psychische Warnsignale, die ich gerade schon mal so ein Stück weit versucht habe, hier zu skizzieren, dass sie die wirklich chronisch ignorieren, dass sie in die chronische Selbstabwertung nach Niederlagen einfach auch gehen, also da nur schwer Frustrationstoleranz aufbauen, so ein Stück weit so ein Dogma, no pain, no gain vor sich hertragen, so will ich mal sagen, ohne sich dabei hinreichend zu reflektieren. Und die vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass Pausen einfach auch verweigert werden. Und um da so ein Stück weit nicht in diese Selbstüberforderung hineinzugeraten, da gibt's, so wie ich finde, auch relevante Schutzfaktoren, muss man wirklich sagen. Das sind vor allem sichere Bindungserfahrungen im Team und eine soziale Unterstützung durch Trainer und Funktionäre. Außerdem würde ich sagen, ist es auch ein gewisser Autonomiefaktor im Trainingsprozess. Ganz wichtig, die Schlafqualität und die Quantität an Schlaf. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass Leistungssportler länger schlafen müssen, 7, 5 bis 9 Stunden dann teilweise wirklich auch. Und das rate ich immer ganz stark an, eine Sinnorientierung jenseits des Sportes. Man muss immer überlegen, was die Sportler immer so ein bisschen beschreiben, ist, dass sie eine Wettkampf-Personality mehr oder weniger ausprägen. Aber dass so Persönlichkeitsentwicklungen aufgrund dieses Karrierefokus häufig zu kurz kommt, sage ich mal, in dieser Karrierephase. Und da ist dann immer angeraten, auch mal jenseits des Sportes zu schauen, wofür kann ich mich interessieren und wie kann ich mir Ausgleiche schaffen? Also grundsätzlich muss man einfach insgesamt abschließend sagen, mentale Stärke ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein, muss man sagen, entwickelbarer Prozess, den man mit letztlich dann auch Sportlern auch angehen kann.
Und ganz wichtig, wie du sagst, das ist ja nicht angeboren, sondern es ist etwas, was sich da auch ein Stück weit entwickelt. Und man darf auch in der Sportlerkarriere sich immer da auch Hilfe auch einholen, wenn man merkt, es wird für einen selbst zu viel. Und da ist auch eine gute Selbstwahrnehmung natürlich unglaublich wichtig, ein Selbstbewusstsein, irgendwo auch seine eigenen Grenzen auch ja zu merken, wahrzunehmen und auch zu akzeptieren. Ein ganz wichtiger Aspekt auch im Leben von Sportlern ist ja auch, wie wir jetzt schon ein, zwei Mal drüber gesprochen haben, gerade dieser Umgang mit Stress und Druck, der oftmals auch konstant irgendwo präsent ist bei Ihnen im Leben. Was würdest du denn sagen, welche ja sogenannten Coping-Strategien erlebst du denn vielleicht auch in deiner Arbeit als vor allem sehr hilfreich für genau solche Sportler, die sich in ihrer Karriere nicht nur Stress, sondern auch vielleicht einem konstanten internen, aber auch externen Erwartungsdruck aussetzen?
Also es ist natürlich ein zentraler Punkt, ne? Letztlich dann eines Sportlers sich entsprechende Coping-Strategien auch anzueignen und sich entsprechend beraten zu lassen, besonders wirksam erlebe ich hierbei immer so, habe ich ja gerade auch schon ein Stück weit versucht anzusprechen, die strukturierte Emotionsregulation, mit der ein Sportler auf Wettkämpfe zugehen kann. Also da gibt es entsprechende Atemtechniken, die zu erlernen sind und sogenannte achtsamkeitsbasierte Verfahren, die sich auch wissenschaftlich bewiesen haben, die einfach die Performance steigern können. Eine andere Fähigkeit ist die sogenannte kognitive Umstrukturierung, die man Sportlern so ein Stück weit vermitteln kann. Was aber auch so in den Teamstrukturen wichtig ist, ist, dass es, ich sag mal, eine klare Rollen- und Erwartungsklärung einfach auch gibt, dass es eine transparente Kommunikation innerhalb und mit dem Trainerteam sozusagen einfach auch gibt. Und ich habe es schon mehrfach jetzt angesprochen, glaube ich, dass es ja eine Regenerationskultur einfach auch gibt. Psychische Regeneration ist genauso wichtig zu planen wie die physische. Und dass es am Ende des Tages auch dem Sportler, dem Athleten, dem Top-Athleten vermittelt werden kann, eine gewisse Selbstwertentkopplung auch durchzuführen. Also Leistung ist nicht gleich Identität. Das ist nochmal ganz wichtig und gar nicht so einfach für Sportler, die ja viel an ihrer, ich sag mal, Wettkampf-Personality geschraubt haben, dann irgendwie auch klar zu machen. Was wir natürlich auch noch mal immer als sehr hilfreich erleben, sind die, ja, die klassischen sozialen Anker, sag ich mal, ne? Wie Familie, wie Freundschaft auch außerhalb des Sportes, ne? Also Jürgen Klopp, der bekannte Fußballtrainer, hat das mal auch in einem Interview sehr eindrücklich auch mal dargestellt, dass er sich auch Freunde gesucht hat, die ganz außerhalb des Sportes irgendwo auch verortet sind, um da so ein bisschen auch Vielseitigkeit in sein Leben zu bringen und so ein bisschen mal aus dieser Sportler-Bubble so ein bisschen auszutreten. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis und einen ganz wichtigen Tipp.
Absolut. Jetzt haben wir vor allem auch ganz oft darüber gesprochen, wenn es vor allem schon vielleicht zu spät ist und Sie schon mittendrin sind in einer Überlastung, ne, Burnout, Angst, Depression, was daraus auch resultieren kann. Ganz wichtig, und da würde ich jetzt auch nochmal gerne dazu kommen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz ja besonderes Thema, was auch nochmal hier einen Stellenwert haben sollte. Es ist ja auch nicht erst anzusetzen, wenn es zu spät ist, sondern vielleicht auch nach dem Ansatz so der Medizin 3.0, wie man heutzutage sagt, ist es ja auch ein großes Ziel, psychische Erkrankungen ein Stück weit vorzubeugen, also präventiv vorzugehen. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit mentale Gesundheit gerade im Leistungssport früher erkannt und auch vielleicht besser unterstützt werden kann? Was spielt denn da auch wieder neben dem medizinischen Team, vielleicht auch Trainer, Betreuer, das Umfeld des Athleten für eine Rolle?
Also da gibt es einiges zu tun, muss man sagen, und vielleicht auch einiges an Nachholbedarf. Grundsätzlich würde ich einfach sagen, sind regelmäßige psychische Screenings einfach total wünschenswert, in den Vereinen zu etablieren, also wirklich analog zu den sportmedizinischen Checks. Das würde ich gar nicht irgendwie unterschiedlich auch gewichten. Ganz wichtig ist auch, dass psychische Probleme so ein Stück weit eine Entstigmatisierung durch Führungspersonal irgendwo auch erfahren müssen. Ne? Also letztlich durch Funktionäre, dass das im Verein so ein Stück weit auch gelebt wird, dass das durch die Trainer herangetragen wird. Was ich nochmal wichtig finde, ist auch wirklich zu sagen, dass eine verpflichtende sportpsychiatrische Expertise in die Leistungszentren mit hineingenommen wird. Mittlerweile ist es so, dass sportpsychologische Expertise mittlerweile zumindest in den Leistungszentren eine Verbindlichkeit auch hat, um eine gewisse Zertifizierung auch zu erfahren. Aber sportpsychiatrisch, also das junge Gebiet der Sportpsychiatrie, ist noch nicht in meinen Augen ausreichend vertreten. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, ist die Trainerfortbildung einfach zu psychischer Gesundheit. Das finde ich nochmal wichtig. Auf der einen Seite für die Trainer, um das weiterzugeben, denn Trainer sind Gatekeeper, ne? Also die verbringen am meisten Zeit mit den Athleten und kennen auch relativ schnell auch so viele Veränderungen und vielleicht auch frühzeitig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist der Trainerjob auch ein anderer geworden. Ne? Also Trainer stehen noch mehr unter Druck, als sie es ohnehin in der Vergangenheit taten, haben viel mehr öffentlichkeitswirksame Verpflichtungen, die sie erfüllen müssen, einfach auch. Und auch Trainer, der Fall Ralf Rangnick zeigt das sehr eindrucksvoll, stehen auch unter starken psychischen Belastungen und brauchen gegebenenfalls Hilfe. Wichtig ist einfach aber auch nochmal, dass die medizinischen Teams interdisziplinär miteinander zusammenarbeiten sollen. Also dass es eine gute Zusammenarbeit, ich sag mal, zwischen Sportmedizin, Psychologie, Psychiatrie und Physiotherapie dann am Ende auch gibt, die dann eine Win-Win-Situation beziehungsweise eine Symbiose dann am Ende des Tages auch schafft.
Ganz wichtige Punkte, die du auch da ansprichst und die hoffentlich auch in den nächsten Jahren ein Stück weit noch besser verankert werden können, auch vor allem im Leistungssport, auch im Breitensport, finde ich, darf es auch eine psychologische Betreuung allein schon irgendwo bereitstehend geben. Wenn dann einmal die Athleten bereits in einer psychischen Krise vielleicht auch stecken, dass es einfach von der Leistung her nicht mehr vorangeht oder man noch beispielsweise lang ein Leben lang vielleicht auf den Olympiatraum trainiert hat und dort geht alles schief, vielleicht aufgrund von externen Faktoren, für die man gar nichts kann. Man stellt ja dann nicht nur seine komplette Vorbereitung, sondern auch sich selbst vielleicht ein Stück weit in Frage. Warum habe ich das Ganze gemacht, mein Leben da auch hingehend aufgegeben? Was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig mit solchen Sportlern, die du denn vielleicht auch bei dir erlebst? Was würdest du dir da auch vielleicht noch wünschen? Was gibst du ihnen mit?
Ja, also der Umgang mit akuten Krisen und Erkrankungen ist natürlich ein ganz zentraler, weil bei akuter Krise, da muss es wirklich schnell gehen, muss man sagen. Also da ist es wichtig, dass es eine niederschwellige Erreichbarkeit eines Fachmanns letztlich einfach auch gibt, dass es klare Schutzmaßnahmen auch gibt, wenn es mal zum Äußersten kommt, nämlich zu lebensmüden Gedanken und dann einfach auch dieser Sportler dann entsprechend von seinen Leistungen entpflichtet werden kann. Ja? Und da arbeiten wir oder arbeitet man in Abstimmung mit dem Trainerstab, soweit es dann die ärztliche Schweigepflicht dann einfach auch erlaubt. Ja, wichtig ist am Ende des Tages, dass psychische Erkrankungen behandelbare Erkrankungen sind. Das muss man den Sportlern immer wieder klar machen, dass es sich nicht um eine Charakterschwäche letztlich auch handelt. Und meine Hoffnung ist einfach, dass im Leistungssport es irgendwann mal dazu kommt, dass Depression, Angst oder Burnout genauso selbstverständlich behandelt wird, ich sag mal, wie der bedauerliche Kreuzbandriss oder Achillessehnenriss, nämlich, dass wir evidenzbasiert arbeiten, dass wir frühzeitig arbeiten, schnell arbeiten und ohne moralische Bewertung vor allem.
Das ist ein Wunsch, den du da äußerst, wo ich absolut mitgehe und hoffe auch, dass da ja der Stellenwert irgendwo auf jeden Fall nochmal zunimmt und auch irgendwo dann hoffentlich auf einer gleichen Ebene stattfinden wird. Oftmals in der Diskussion, vielleicht auch noch so ein bisschen als kritische Frage zum Abschluss, steht ja auch, ob Leistungssport überhaupt ja gesund sein kann. Was ist denn da deine Meinung dazu?
Ja, das ist mal so ein Stück weit das Problem, weil das Ziel von Leistungssport ist nicht Gesundheit, sondern am Ende des Tages ist es die Leistung. Und dementsprechend bedarf das einer sehr genauen und strukturellen Behandlung und Begleitung am Ende des Tages, weil der Leistungssport sicherlich so seine Tücken hat. Also man muss das immer so ein Stück weit in Kontrast stellen zum sogenannten Breitensport, wo man wirklich sagen kann, der ist bei moderater und durchdachter Durchführung wirklich nur mit Vorteilen gesegnet, aufgrund einfach diesen Druckszenarien, die wir ja gerade so ein Stück weit beschrieben haben, ist Leistungssport natürlich ja immer auch dann vor allem für denjenigen als Vorteil zu erachten, wenn er sich einfach darüber im Klaren ist, dass er sich gut betreut fühlt und dass er am Ende des Tages viele Hilfen auch einfach annehmen kann, so würde ich mal sagen.
Sehr gut, sehe ich auch absolut, so kann ich da zustimmen. Wenn du jetzt als Abschluss des Ganzen von der heutigen Folge noch einmal das Ganze Besprochene in so drei zentrale Empfehlungen vielleicht für Sportler, die sich im Hochleistungssport gerade befinden, egal ob jetzt am Anfang ihrer Karriere mittendrin oder vielleicht auch in den letzten Jahren, was findest du, sollte man ihnen da unbedingt nochmal mitgeben, was sie beachten sollten, um psychisch gesund und auch leistungsfähig zu bleiben? Was wäre das?
Puh, also wenn ich das jetzt auf drei runterkürzen müsste, da muss ich mal gerade nachdenken. Also dann würde ich auf jeden Fall sagen, erweitere deine Identität. Das würde ich jedem Leistungssportler raten. Also das ist so ein Stück weit das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe. Ne? Definiere dich nicht ausschließlich über deine sportliche Leistung, sondern versuche dich breit aufzustellen. Vor allem, wenn es Richtung Karriereende einfach auch geht. Heute habe ich ja auch viel über Regeneration gesprochen. Also dementsprechend würde ich auch sagen, ich würde jedem Leistungssportler raten, priorisiere Regeneration, wenn du Fortschritte für dich erzielen möchtest. Dazu gehört ausreichender Schlaf in der Form, wie ich das gerade so ein bisschen angedeutet habe, soziale Beziehungen und auch wirklich psychische Pausen, die genauso leistungsrelevant sind wie physische Pausen. Und wenn es dann erstmal zu einer Problemsituation gekommen ist, dann kann ich nur einfach dazu raten, wirklich frühe Hilfe zu suchen. Ne? Denn, und das ist nochmal vielleicht die zentrale Botschaft überhaupt, die ich vielleicht vermitteln möchte. Mentale Probleme sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Signal des Systems, des Körpersystems. Und das muss immer ernst genommen werden. Und wenn man diese drei Ratschläge befolgt, dann hat man, glaube ich, schon wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Sportlerkarriere berücksichtigt.
Das Ganze konntest du doch jetzt nochmal richtig gut auf den Punkt bringen. Ist doch gut gelungen in drei Punkten. Und ich hoffe auch, dass das auf jeden Fall auch da draußen jetzt auch noch neue Einblicke für die Zuhörer gegeben hat. Vielen lieben Dank für das sehr spannende und auch wichtige Gespräch über diese relevanten Themen und auch ja die fundierten Einblicke, die du auch so ein Stück weit in das Thema mentale Gesundheit auch im Leistungssport gegeben hast. Zum Abschluss noch die Frage, wo können dich denn unsere Zuhörer finden und mehr über deine Arbeit erfahren?
Oh, letztlich immer auf der Klinik-Homepage, da sind unsere E-Mail-Adressen so ein Stück weit hinterlegt. Und wenn es mal zu sportpsychiatrischen Anliegen dann irgendwann auch mal kommt bei dem einen oder anderen, dann einfach mal gerne anschreiben und dann werde ich auch schnell antworten, auf jeden Fall. Also da bin ich letztlich erreichbar an der Klinik für psychische Gesundheit an der Universitätsmedizin in Münster, genau.
Vielen Dank. Dann hoffe ich, schaut doch vielleicht der ein oder andere mal bei dir vorbei. Auch so natürlich, auch wegen den interessanten Einblicken von heute. Vielen Dank auch fürs Zuhören da draußen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Stärke beginnt im Kopf.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.